Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir machen heute Fortsetzung mit der Betrachtung im 2. Korintherbrief. Wir werden sehen, wie weit wir in Zukunft kommen werden, wie der Herr das so führt. Ich lese uns aus dem 1. Kapitel die Verse 12 bis 14. Denn dies ist unser Ruhm, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und göttlicher Lauterkeit, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in der Gnade Gottes, unser Leben in der Welt geführt haben und das vor allem bei euch. Denn wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr lest und auch versteht. Ich hoffe aber, ihr werdet es noch völlig verstehen, wie ihr uns zum Teil auch schon verstanden habt, nämlich, dass wir euer Ruhm sind, wie auch ihr unser Ruhm seid am Tage unseres Herrn Jesus. Aus dem Leben von Gottfried Daniel Krummacher wird Folgendes erzählt. Am 25. Oktober 1832, ist also schon lange her, wurde in Wuppertal-Barmen das neue Missionshaus seiner Bestimmung übergeben. Pfarrer Sander hatte die Festrede gehalten, in der er unter anderem sagte: Nun haben wir einmal ein Haus, in welchem wir allem Unheiligen den Eingang verschließen können. Krummacher sprach das Schlussgebet, das er in seiner seltsam eintönigen und doch scharf markierten und energischen Art mit den folgenden Worten begann: Herr Jesus, hat selbst in das Paradies die alte Schlange den Eingang zu finden gewusst, so wird auch dieses Haus wohl kaum vor ihr gesichert sein. Aber lass du ihr ihren Willen nicht, sondern zertritt ihr den Kopf, in welcher Gestalt sie immer nahen möge. Nach der Feier dankte ihm Sander mit der Bemerkung, dass er ihn schön korrigiert und sanft aus den hohen Lüften auf die Erde zurückgeholt habe. In alten Zeiten pflegte man zu sagen, da wo Gott seine Kirche baut, da baut der Teufel seine Kapelle daneben. Doch mit dem Daneben begnügt er sich nicht, sondern er nimmt seinen Platz mitten in der Gemeinde ein, um Unruhe zu stiften und Zerwürfnisse anzurichten. Und das ist nichts Neues, sondern das gab es schon zur Zeit der ersten Gemeinde. Wir denken nur an die Geschichte von Ananias und Sapphira. Denken wir auch daran, wie viele Probleme der Apostel Paulus mit der Gemeinde zu Korinth hatte. Es war dem Teufel gelungen, Misstrauen in die Herzen der Gläubigen zu säen, sodass man den Apostel Paulus der Unaufrichtigkeit bezichtigte, einen Mann, der die Gemeinde in Korinth gegründet hatte und in der Lehre und in seinem Wandel über jeden Zweifel erhaben war. Wir wundern uns darüber, dass so etwas möglich war. Es wurden Stimmen in der Gemeinde laut, die behaupteten, die Beweggründe von Paulus sind nicht lauter, sind nicht aufrichtig. Was er sagt, das meint er gar nicht. Wenn er Ja sagt, dann meint er zugleich auch Nein. Sie zweifelten also an seiner Lauterkeit. Was war passiert? Bereits im ersten Brief an die Korinther hatte Paulus von seinen Reiseplänen gesprochen. Wir lesen das in 1. Korinther Kapitel 16, in den Versen 5 folgende: Ich will aber zu euch kommen, sobald ich durch Mazedonien gezogen bin, denn durch Mazedonien werde ich nur durchreisen. Bei euch aber werde ich, wenn möglich, eine Weile bleiben oder auch den Winter zubringen, damit ihr mich dann dahin geleitet, wohin ich ziehen werde. Ich will euch jetzt nicht nur sehen, wenn ich durchreise, denn ich hoffe, ich werde einige Zeit bei euch bleiben, wenn es der Herr zulässt. Das waren also die Pläne, die Paulus hatte im Blick auf die Zukunft, im Blick auf seine Reisetätigkeit als Apostel. Aus dem "Ich will aber zu euch kommen" war nichts geworden. Der Herr ließ es nicht zu. Paulus schreibt ja hier, wenn es der Herr zulässt. Aber der Herr ließ es nicht zu, und das hatte seine Gründe. Die Spannung zwischen ihm und der Gemeinde in Korinth war so groß, dass Paulus es nicht für ratsam hielt, eine Aussprache mit ihnen zu suchen. Er befürchtete, dass es zu einer unerquicklichen Begegnung käme und wollte um ihretwillen nicht kommen. Wir lesen das in Vers 23. Ich rufe aber Gott zum Zeugen an bei meiner Seele, dass ich euch schonen wollte und darum nicht wieder nach Korinth gekommen bin. Also um ihretwillen. Sie unterstellten ihm nun: Paulus, du bist unzuverlässig. Man kann sich auf dein Wort nicht verlassen. Deine Beweggründe sind nicht aufrichtig. Das Vertrauen zu Paulus hatte einen tiefen Riss bekommen. Gegenseitiges Vertrauen unter den Gläubigen in einer Gemeinde ist unerlässlich für eine gute, segensreiche Gemeinschaft. Und es gibt wohl kaum etwas, was das Vertrauen so zerstören kann und die Gemeinschaft der Gläubigen so trüben kann, wie Verleumdungen und Unterstellungen falscher Motive. Oftmals spielen Missverständnisse oder auch irgendeine unglückliche Äußerung, die falsch verstanden wird, dabei eine Rolle. Wie auch immer, wenn es dem Teufel, den Jesus ja als Vater der Lüge bezeichnet, gelingt, das Vertrauen der Gläubigen zueinander oder zu den Leitern der Gemeinde zu untergraben, wenn ihm das gelingt, indem man Unwahrhaftigkeit unterstellt, wird der Schaden im Blick auf das Gedeihen der Gemeinde und die Ausbreitung des Evangeliums groß sein. Hier ist Buße angesagt, wie es ja in Korinth tatsächlich auch teilweise geschehen war. Das lesen wir im 7. Kapitel dieses Briefes. Dass Buße angesagt ist, das gilt auch für solche, die solchen Verleumdungen und Unterstellungen ihr Ohr, um nicht zu sagen, ihr Herz geöffnet haben. Eine tragische Geschichte finden wir dazu im 2. Samuel-Buch. Da geht es um David und seine Auseinandersetzung mit den Ammonitern. Er hatte bisher immer ein gutes Verhältnis gehabt zu dem König der Ammoniter, der jetzt aber gestorben war. Ich lese uns einmal die ersten Verse aus diesem Kapitel, 2. Samuel Kapitel 10. Und es begab sich danach, dass der König der Ammoniter starb und sein Sohn Hanun wurde König an seiner Stadt. Da sprach David: Ich will Hanun, dem Sohn des Nahasch, Freundschaft erweisen, wie sein Vater mir Freundschaft erwiesen hat. Und er sandte hin und ließ ihn durch seine Gesandten über seinen Vater trösten. Es war sein aufrichtiges Anliegen, den Sohn des Verstorbenen zu trösten. Als nun die Gesandten Davids ins Land der Ammoniter kamen, sprachen die Obersten der Ammoniter zu ihrem Herrn Hanun: Meinst du, dass David deinen Vater vor deinen Augen ehren wolle, wenn er Tröster zu dir gesandt hat? Meinst du nicht, dass er dazu seine Boten zu dir gesandt hat, damit er die Stadt erforsche und erkunde und zerstöre? Ja, und dann geht die Geschichte unglücklich weiter. Bis dahin, dass es zu einem Krieg kommt, zu einer kriegerischen Auseinandersetzung zwischen David, zwischen Israel und den Ammonitern. 40.000 Menschen fielen in diesen Kämpfen, die folgten, alles eine Folge der Verleumdung und eine Folge davon, dass dieser Hanun der Verleumdung sein Ohr und sein Herz geöffnet hatte. Diese Verleumdung und diese Unterstellungen hatten Eingang gefunden im Herzen dieses Königs. Also auch solche, die ihr Herz dafür öffnen, zunächst mal ihre Ohren dafür öffnen, dann auch ihr Herz dafür öffnen, machen sich schuldig. Und in der Gemeinde Jesu bedeutet das, es ist Buße angesagt, Beugung und Demütigung, Bekenntnis der Schuld und Sünde und Reinigung durch das Blut Jesu. Wahrhaftigkeit ist eine Grundlage des Vertrauens und wo diese nicht gegeben ist oder fälschlicherweise angezweifelt wird, ist keine wohltuende Gemeinschaft zur Ehre Gottes möglich. Das gilt auch für die Gesellschaft außerhalb der Gemeinde Jesu. Auch da ist nur ein gutes, vertrauensvolles Miteinander möglich und gegeben auf der Grundlage und auf der Basis der Wahrhaftigkeit. Und gerade in unserer Zeit weiß man oft gar nicht, wann man es im Wort und auch im Bild mit der Wahrheit zu tun hat oder mit sogenannten Fake News, so nennt man das ja heute, das sind also gefälschte Nachrichten. Inzwischen braucht man schon Instanzen, deren Aufgabe es ist, bestimmte Nachrichten zu verifizieren. Das heißt also, irgendwie herauszufinden, was entspricht nun den Tatsachen und was nicht. Was sind Fakten und was sind gefälschte Nachrichten. Und besonders in Krisenzeiten, in denen es um Macht geht, um Geld geht, um Einfluss, das ist ja auch immer wieder damit verbunden, ist es oft schwer herauszufinden, wer die Wahrheit sagt und wer nicht. Und besonders auch in Kriegszeiten hat die Wahrheit kaum eine Chance. Kein Wunder, dass dann auch das Vertrauen auf der Strecke bleibt. Nun, wie reagiert Paulus hier auf den Vorwurf der Unaufrichtigkeit? Er hätte schweigen können. Und das ist ja auch manchmal angesagt, dass man einfach still seinen Weg geht, diese Verleumdungen, diese Unterstellungen erduldet, erträgt und das tut, was Petrus sagt, 1. Petrus Kapitel 2, Vers 23, dass wir es dem Herrn anheimstellen, der da gerecht richtet. Aber hier an dieser Stelle, und Paulus geht es da nicht um seine Person, sondern um die Verkündigung des Evangeliums, um die Glaubwürdigkeit seiner Botschaft. An dieser Stelle spricht Paulus diese Verleumdungen, diese Unterstellungen an. Er weist mit unmissverständlichen Worten darauf hin, dass sein ganzes Leben von Lauterkeit und Eindeutigkeit geprägt ist. Und er bezeichnet das als seinen Ruhm. Denn dies ist unser Ruhm, so schreibt er. Also er bezieht seine Mitarbeiter ein, spricht nicht nur von sich selbst, sondern auch von seinen Mitarbeitern. Denn dies ist unser Ruhm, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und göttlicher Lauterkeit, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in der Gnade Gottes, unser Leben in der Welt geführt haben und das vor allem bei euch. Er bezeichnet das als seinen Ruhm. Es ist klar, dass Paulus hier in keinster Weise von einer Werkgerechtigkeit spricht. Ich denke, das brauche ich nicht zu betonen. Als hätte er vor Gott etwas vorzuweisen. In diesem Sinne dürfen wir das Wort Ruhm hier nicht verstehen. Etwas vorzuweisen, wodurch er vor Gott gerecht wäre. Nichts anderes haben wir zu rühmen als Gottes Gnade in Christus Jesus. Wer sich rühmt, so schreibt Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, der rühme sich des Herrn. Hier geht es also nicht um irgendein Verdienstdenken. Und das zeigt sich an den Worten, die Paulus hier gebraucht. Er spricht von göttlicher Lauterkeit, von göttlicher Lauterkeit. Und er spricht von der Gnade Gottes. Sein Ruhm war also eine Gnadenwirkung Gottes. Das Wort Ruhm, das Paulus in seinen Briefen an die Korinther nicht nur einmal gebraucht, sondern mehrmals, das war offensichtlich ein Lieblingswort der Korinther, die sich allerdings in hochmütiger Weise ihrer geistlichen Reichtümer rühmten. Geistlicher Hochmut ist immer der schlimmste Hochmut. Wegen ihres Verhaltens in einer speziellen Angelegenheit schreibt Paulus ihnen, euer Rühmen ist nicht gut. 1. Korinther Kapitel 5, Vers 6. Und er nennt sie aufgeblasen, also hochmütig. Wenn Paulus von seinem Ruhm spricht, so gebraucht er dieses Wort, um deutlich zu machen, wie sehr es ihm und seinen Mitarbeitern daran gelegen ist, unter der Gnade Jesu ein Leben aus reinen Beweggründen zu führen. Das soll ihnen niemand absprechen. Es ist ihm so wichtig und so wertvoll, dass er sich dieser Auszeichnung von niemandem rauben lässt. Und so schreibt er im Blick darauf, dass er auf eine finanzielle Unterstützung von Seiten der Korinther verzichtete. Ganz bewusst verzichtete. Von den Philippern nahm er diese Unterstützung an, aber nicht von den Korinthern. Meinen Ruhm soll niemand zunichte machen. Lieber würde ich sterben. Meinen Ruhm soll niemand zunichte machen. Lieber würde ich sterben. 1. Korinther 9, 15. Es soll ihm also in Korinth niemand unterstellen können, er würde den Verkündigungsdienst nur um des Geldes willen tun. Das wäre ja ein großes Hindernis für das Evangelium. Wie wichtig war es dem Apostel Paulus also, aus aufrichtigen Beweggründen heraus seinen Dienst am Evangelium zu tun? Und wie schmerzlich muss es ihm gewesen sein, dass die Korinther diese lauteren Beweggründe in Frage stellten. Wie traurig und tragisch ist es doch, dass er ihnen gegenüber tatsächlich betonen muss, was doch eigentlich selbstverständlich war und auch für die Korinther hätte selbstverständlich sein sollen. Denn wir schreiben euch nichts anderes, Vers 13, wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr lest und auch versteht. Mit anderen Worten, meine Worte meinen genau das, was ich ausspreche und nichts anderes. Muss er ihnen das eigentlich noch ausdrücklich sagen? Muss er das hier so betonen? Wie sehr hatte doch das Verhältnis zwischen Paulus und manchen Gläubigen in Korinth durch den Einfluss böser Zungen gelitten. Ich denke, der eine oder andere von uns hat Ähnliches erlebt, ja, vielleicht nicht in dem Ausmaß, in diesem schmerzlichen Ausmaß, den der Apostel Paulus hier erfahren musste und nicht nur an dieser Stelle hier im Umgang mit den Korinthern. Aber in irgendeiner Weise sind wir alle mal von anderen in ein schlechtes Licht gerückt worden. Und wir wissen, das ist nicht so einfach, in rechter Weise damit umzugehen. Paulus führt nun zwei Zeugen für diesen seinen Ruhm, wie er es nennt, an. Zwei Zeugen. Erstens das Zeugnis des Gewissens. Denn dies ist unser Ruhm, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und göttlicher Lauterkeit, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in der Gnade Gottes unser Leben in der Welt geführt haben. Das Gewissen spielt eine große Rolle in unserem Leben, in unserem Glaubensleben auch ganz besonders. Es gibt auch ein irrendes Gewissen, Das ist klar, es gibt ein schönes, lehrreiches, wichtiges Buch von Ole Halsby über das Gewissen. Ich kann wirklich empfehlen, das einmal zu lesen. Es gibt auch ein irrendes Gewissen. Unser Gewissen sollte gebunden sein an Gottes Wort, das ist wichtig. Es sollte immer gebunden sein und ausgerichtet sein an und am Wort Gottes. Und da, wo das nicht geschieht, da stehen wir in der Gefahr, vom Evangelium und überhaupt vom Herrn Jesus Christus selbst, indem wir ja das Evangelium haben, abzufallen. Ich lese uns das einmal aus dem 1. Timotheusbrief, was Paulus seinem geistlichen Schüler Timotheus schreibt. Diese Botschaft vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, nach den Weissagungen, die früher über dich ergangen sind, damit du in ihrer Kraft einen guten Kampf kämpfst. Und jetzt kommt es, und den Glauben und ein gutes Gewissen hast. Das haben einige von sich gestoßen und am Glauben Schiffbruch erlitten. Sind also abgefallen vom Evangelium von Christus. Das Gewissen spielt eine große Rolle in unserem Leben. Ganz zentral. Manchmal ist es auch identisch mit dem, was die Bibel über das Herz des Menschen sagt. Grundlage für solch ein gutes Gewissen ist immer und zuallererst das Blut Jesu. So lesen wir im Hebräerbrief, Kapitel 9, 14, dass das Blut Jesu uns reinigt, in unserem Gewissen von den toten Werken. Also das ist immer die Grundlage zunächst einmal, dass wir ein gutes Gewissen haben können, weil wir wissen, das Blut Jesu hat uns gereinigt von aller Sünde. Durch das Erlösungswerk Christi sind wir los vom Bösen, das heißt vom schlechten Gewissen, wie es weiter auch heißt im Hebräerbrief Kapitel 10. Da uns die lautere göttliche Gesinnung Jesu zugerechnet worden ist durch den Glauben. Und nun dürfen wir unter dem Zuspruch der Gnade Jesu immer wieder uns dem Licht des Wortes Gottes aussetzen, unter der Gnade. Nicht mehr als solche, die unter dem Gesetz stehen, oder als stünden wir noch unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade, dürfen wir uns jetzt immer wieder dem Wort Gottes, dem Licht des Wortes Gottes aussetzen und mit dem Psalmisten beten. Psalm 139, ein sehr, sehr bekanntes Wort. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Warum betet David so? Erkenne mein Herz. Kannte er sich selbst nicht? Offensichtlich wusste er, es gibt Dinge in meinem Herzen, von denen ich selbst gar nichts weiß. Deshalb erforsche du mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, wie meine Beweggründe sind. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, oder man kann auch übersetzen mit auf trüglichem Wege, ob ich mich an irgendeiner Stelle selbst betrüge und damit auch die anderen betrüge, vielleicht ohne, dass ich es weiß. Ja? Deshalb erforsche mein Herz. Ob ich auf trüglichem Wege, also auf einem Wege bin, der von Gott wegführt, und leite mich auf ewigem Wege. Leite mich auf ewigem Wege. Wer ist eigentlich dieser ewige Weg? Das ist Christus, ja? Ich bin der Weg. Leite mich auf deinem Weg und auf dem, was du mir zu sagen hast. Und mein Gewissen ist gebunden an dein Wort. Erforsche mich, stell mich in dein Licht hinein, mach offenbar, was nicht gut ist, und reinige mich von allen falschen Motiven meines Herzens. Es geht ja nicht nur, ihr Lieben, und das ist ganz, ganz wesentlich, ganz, ganz wichtig, nicht nur um äußeres Verhalten, sondern es geht um die Motive unseres Herzens. Da hinein will Gott leuchten durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist. Den Pharisäern und Schriftgelehrten ging es um äußeres Verhalten. Und auch das stimmte oftmals nicht überein mit dem Willen Gottes. Jesus nannte sie Heuchler. Aber das Wort Gottes leuchtet tief hinein in unser Herz und macht offenbar, welches unsere Beweggründe, unsere Motive sind. Und das ist der Unterschied zu einer moralischen Aufrüstung, wodurch der Mensch lediglich in seinem äußeren Verhalten ein wenig aufpoliert wird, verbessert werden soll. Was ja vielleicht auch hier und da gelingt. Ne? Es gibt Menschen, die moralisch gesehen einen guten Weg gehen, ja, und sich darauf noch verbessern wollen. Aber darum geht es nicht in der Bibel. Dir gefällt Wahrheit, im Verborgenen ist, bekennt David im Psalm 51, im Verborgenen. Und wenn er das so bekennt, dann meint er damit auch, das Verborgene meines Herzens kann nur Gott offenbaren. Nur er kann es offenbar machen. Ich bin von Natur aus blind für das, was in meinem Herzen ist. Nur Gott selbst kann und will und muss es in meinem Herzen offenbar machen. Die Frage ist doch, wenden wir es auf uns persönlich an, ist ja wichtig, dass wir das auch umsetzen. Geht es uns wirklich in unserem Reden und Handeln um Gottes Verherrlichung? Steht das an oberster Stelle? In allem. In allen Bereichen unseres Lebens. Das ist mal eine ganz wichtige Frage. Es kann leicht verdeckt werden, diese Priorität der Verherrlichung Gottes, durch das, was uns innerlich so bewegt und zu schaffen macht. Es geht in erster Linie um die Verherrlichung Gottes. Als der Herr Jesus sagte, mir ist bange, ich habe einfach Angst vor dem, was jetzt kommen wird, vor diesem Verlassensein von Gott. Nicht nur sprach er diese Worte im Blick auf die schrecklichen Qualen, die auf ihn warten würden, die körperlichen Qualen, sondern es ging ihm um das Verlassensein von Gott, das er ja dann am Kreuz in schrecklicher Weise durchleiden musste. Als er im Blick auf dieses Geschehen sagte, mir ist bange, fügte er hinzu, aber darum geht es nicht in erster Linie. Dass ich davon verschont bleibe, darum geht es nicht, sondern verherrliche deinen Namen. Darum geht es. Geht es dir und mir in erster Linie um die Verherrlichung Gottes in allen Bereichen unseres Lebens, da ist nichts ausgeklammert. Das wäre mal eine wichtige, grundlegend wichtige Frage. Geht es uns von daher um das Wohl der uns anvertrauten Menschen? Was Gott bei uns an unlauterem Wesen aufdeckt, das dürfen wir zu Jesus bringen. Das ist so wunderbar. Am Kreuz ist es bereits in Christus gerichtet. Und das dürfen wir immer und immer wieder im Glauben in Anspruch nehmen. Das, was Gott dir und mir offenbar macht, an unlauterem Wesen, an unlauteren Motiven des Herzens, das ist schon gerichtet am Kreuz. Das dürfen wir im Glauben so erfassen. Unter der Herrschaft der Gnade Jesu ist es nun möglich, in der Kraft des Heiligen Geistes unsere ich-bezogenen Beweggründe zu verleugnen und in der aufrichtigen Gesinnung Jesu zu wandeln. Wie alles andere auch, was Gott gefällt, haben wir ausschließlich in Christus, auch diese lautere Gesinnung, von der Paulus hier spricht, haben wir ausschließlich in ihm, in Christus selbst. Und so kann Paulus diese Worte schreiben, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und göttlicher Lauterkeit in dieser Welt unser Leben geführt haben. Paulus war erfüllt mit der Lauterkeit, mit diesem aufrichtigen, durchscheinenden, durchsichtigen Wesen unseres Herrn Jesus Christus. Das war's. Paulus hatte das nicht von Natur, so wie wir es auch nicht von Natur haben. Wir haben es in Christus. Und als zweiten Zeugen seines Ruhmes ruft Paulus nun die Korinther selbst auf, wenn er hinzufügt, und das vor allem bei euch. Ich bin doch bei euch gewesen, habe die Gemeinde gegründet, sagt er. Ich kenne euch doch, ihr kennt mich doch. Und an Paulus und seinen Mitarbeitern hatten sie doch genug Anschauungsmaterial dafür gehabt, was es heißt, einen aufrichtigen Wandel in der Wahrheit und in der Wahrhaftigkeit zu führen. Sie hatten doch erleben dürfen, worum es ihnen wirklich zu tun war, dem Paulus und seinen Mitarbeitern. Und dass sie keine unlauteren Absichten ihnen gegenüber hegten. Dass sie wahrhaftig nicht in, wie Paulus das hier nennt, in fleischlicher Weise, sondern in der Gnade Gottes ihr Leben geführt hatten, auch unter den Korinthern und besonders auch unter ihnen. Und das sollten sie doch inzwischen erkannt haben und auch weiterhin verstehen, was sie an dem Apostel Paulus und seinen Mitarbeitern hatten. Dass Paulus ihr Ruhm war, so drückt er das hier aus, so wie auch sie der seine. Und gänzlich offenbar sollte das am Tage des Herrn Jesus werden. Nämlich, dass wir euer Ruhm sind, wie auch ihr unser Ruhm seid am Tage unseres Herrn Jesus Christus. Dann wird alles offenbar werden. Ja. Auch die Lauterkeit eines Apostels Paulus. Und letztlich alles, was wir hier in dieser Zeit und Welt in Christus schon im Glauben hatten. Wir kommen zum Schluss. Wir wundern uns darüber, dass die Korinther dem Apostel Paulus diese Vorwürfe gemacht hatten. Einige waren zur Buße gekommen, einige waren zur Umkehr gekommen. Wir lesen das in Kapitel 7, ich habe darauf schon hingewiesen. Und vielleicht werden wir uns mit diesem Kapitel auch einmal ausführlicher befassen. Einige waren zur Umkehr gekommen, nicht alle, aber einige. Und wir wundern uns darüber, da haben wir zu Anfang gesagt, dass die Korinther dem Apostel Paulus, ja, wenn sie uns diesen Vorwurf gemacht hätten, aber dem Apostel Paulus diesen Vorwurf der Unaufrichtigkeit gemacht hatten. Aber jetzt staunen wir umso mehr über die erstaunliche Liebe des Apostels zu den Korinthern. Das ist überwältigend, ja. Unser einer hätte gesagt, na ja, gut. Ne? Er distanziert sich eben nicht von ihnen, sondern zeigt in seinen Worten seine enge Verbundenheit mit den Korinthern. Auch sie sind und bleiben sein Ruhm. Da haben wir diese enge, herzliche Verbindung der Liebe des Apostels Paulus zu und mit seinen Geschwistern in Korinth. Das ist ein wunderbares Vorbild für uns. Doch auch was die lautere Gesinnung angeht, sind wir als mit Christus gekreuzigte und Auferstandene, das ist wunderbares Evangelium, Römer Kapitel 6, Evangelium ist das. Mit Christus gekreuzigt zu sein, ist Evangelium. Das haben wir in Christus. Kreuz, in der Auferstehung. Wenn wir eins mit ihm, was mit ihm geschah, ist auch mit uns geschehen. Und als solche sind wir nicht mehr auf uns selbst gestellt, als stünden wir noch unter Gesetz. Auch was diese lautere Gesinnung angeht. Wir haben schon darüber gesprochen heute Morgen. Dieselbe Gnade in Christus, die Paulus erfüllte, darf auch uns erfüllen. Alles, so schreibt Petrus, alles, was zum Leben und zur frommen Gesinnung erforderlich ist, hat uns seine göttliche Kraft in Christus geschenkt, dadurch, dass wir ihn kennengelernt haben, der uns durch seine Herrlichkeit und Kraft berufen hat. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Ja, lieber Vater im Himmel, wir wollen dir bekennen im Namen Jesu, dass wir diese Lauterkeit von uns nicht haben. Wir sind uns dessen oftmals gar nicht bewusst. Aber dein Wort sagt es, dass wir es nicht haben. In mir, in meinem Fleische, wohnt nichts Gutes. Und so nehmen wir Zuflucht zu dir, Herr Jesus. In dir haben wir diese lautere Gesinnung, die den Vater im Himmel verherrlicht und ausschließlich das Wohl der anderen sucht. Herr, wir danken dir für dein Evangelium. Wir danken dir für deine Gnade. Wir danken dir für das Wirken deines Heiligen Geistes in unserem Leben. Amen.